beim letzten Mal haben wir geguckt oder gesehen, wie Ezra mit den Leuten angekommen ist und was alles mit dabei war. Und wenn es klappt, geht das Buch heute zu Ende, beziehungsweise der erste Teil des Buches, weil Ezra und Nehemia ja im Original auf derselben Buchrolle geschrieben sind. Das Einzige, was mich daran hindert wird, dass es nicht fertig geht, ist, dass ich doch zu sehr husten muss. Ich habe zu trinken dabei, also mal gucken. Danke fürs Mitbeten. Wir sind in Kapitel 9. Ezra ist ja gekommen, um zu gucken, dass alles gut aussieht. Also wir haben es vor ein paar Wochen schon gehabt, was Ezra alles machen sollte. Der Heilige Geist, für den Ezra ein Bild ist, kommt zu uns, um uns zu unterstützen, aber auch um zu sehen, dass wir das Leben leben, das Gott gefällt. Und Ezra muss feststellen, ah, es läuft im Volk doch nicht so, wie es sollte. Muss der Heilige Geist bei uns leider auch oft. Als aber das alles ausgerichtet war, traten die Oberen zu mir und sprachen: Das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert von den Völkern des Landes mit ihren Gräueln, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Perisitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben deren Töchter genommen für sich und ihre Söhne und für das Heil und das heilige Volk hat sich vermischt mit den Völkern des Landes. Und die Oberen und Ratsherren waren die Ersten aus diesem Treubruch. Was ist hier passiert? Die Leute sind ihrem Herzen gefolgt. Das sage ich jetzt so bewusst, weil das ist ein Slogan, der bei uns tatsächlich in unserer Zeit oft ist: Folgt deinem Herzen. Was sagt dir dein Herz? Ja, das ist erstmal völlig wurscht, was das Herz sagt. Jeremia sagt über das Herz in Kapitel 17: Es ist des Herzen Mensch ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Und dieses trotzig und verzagt, also gerade das verzagt, bedeutet, es ist böse. Wenn ich nur auf mein Herz höre, dann komme ich in ganz andere Gegenden, als mich Gott eigentlich gerne haben würde. Und eine Variante, wie das Volk Gottes, und zwar damals Israel, aber auch heute die Gemeinde, sich abbringen lassen kann von dem, was Gott für sie vorhat, das ist, wenn Frauen ins Spiel kommen, beziehungsweise die Mischehen. Also ist jetzt nicht einfach bloß, dass die Frauen daran schuld sind. Ganz im Gegenteil, hier sind die Männer in der Verantwortung. Und was ist da los? Die Leute haben Frauen genommen für sich und für ihre Söhne und wahrscheinlich dann aber auch ihre Töchter hin verheiratet von den Völkern. Und das sind tatsächlich hier die Völker, die schon genannt worden sind in 5. Mose Kapitel 7. Da sagt Mose, welche Völker im Land sind und dass Israel mit ihnen keinen Bund schließen darf und dass sie sich nicht mit ihnen verheiraten sollen. Und die Ehe, das ist der kleinste Bund, der möglich ist. Das ist der Bund zwischen zwei Menschen aufs Leben. Was soll daran so schlimm sein, eben wenn sich zwei Menschen lieben? Da geht es übrigens noch tatsächlich darum, dass sich ein Mann und eine Frau lieben. Das ist noch was anderes sogar. Also nochmal ganz eine andere Kategorie, als worum wir heute alles noch haben. Es geht darum, dass das Leute sind, die mit dem Glauben an den lebendigen Gott nichts zu tun haben. Es geht darum, dass vor allem die Kanaaniter, aber hier dann werden auch noch die Ägypter erwähnt, die haben abscheuliche Dinge getan in ihrem Götzendienst. Also wir haben es immer wieder gehabt schon bei diversen Dingen, was die Kanaaniter alles gemacht haben. Also dazu gehörten Kinderopfer. Dazu gehörte, dass man Orgien gefeiert hat und dann mitunter auch jeder mit jedem. Mitunter tatsächlich männlich oder halt jede mit jeder. Das gehörte zu diesen kanaanitischen Dingen dazu. Und bei den Ägyptern war auch viel dabei, das mit Unzucht zu tun hatte. Es ist schon interessant, die Götzenverehrung bei gerade den Kanaanitern, aber dann auch bei den Ägyptern und dann aber auch bei den Griechen und bei den Römern, bei allen möglichen anderen, hat immer irgendwas mit Prostitution zu tun gehabt, also mit Tempelprostitution. Und das war mitunter, dass die das freiwillig gemacht haben. Gab auch Gesellschaften, in denen war jede junge Frau verpflichtet, für eine bestimmte Zeit Prostituierte für die Gottheiten zu sein. Das war zum Beispiel auf Zypern so. Deswegen haben dann die Geschichtsschreiber dann auch gesagt, ja, die zyprischen Frauen sehen alle ziemlich K.O. aus. Und das Interessante ist hier jetzt, was Esra da beschreibt, die Oberen und Ratsherren waren die Ersten bei diesem Treubruch. Also das sind zwar schon diejenigen, die gekommen sind, aber sie sind auch die allerersten gewesen. Diejenigen im Volk, die eine Hauptverantwortung haben sollten, die haben es als erstes gemacht. Freiheit im christlichen Glauben, kein Problem. Oder dann kommt man auch gerne an mit, ja, es sind doch alle Sünden gleich schlimm. Ha, einerseits ja, aber nimm mal an, du kommst nach Hause und bemerkst, dass deine Frau dir 500 € gestohlen hat. Das ist schon mal nicht so toll. Dann kriegst du aber am nächsten Tag mit, dass deine Frau sich mit einem anderen Mann ins Bett gelegt hat. Was tut mehr weh? Also beides ist ein Versündigen am anderen, am Ehepartner. Aber bei dem Treubruch, da ist tatsächlich noch mal wesentlich mehr los. Und Gott sagt tatsächlich, wenn die Israeliten mit den fremden Göttern anbandeln, dann betrügen sie ihn damit. Wie halt eine Frau, wenn sie ihren Ehemann betrügt. Und an dem Punkt ist tatsächlich, dass Gott die Menschen als als den Ehefraupart sieht. Das ist nochmal was ganz anderes. Das muss Esra hier feststellen. Und das Krasse ist, wir haben das auch immer wieder in den Briefen im Neuen Testament. Und zwar in beiden Schienen. Der erste Johannesbrief endet mit den Worten: Kinder, hütet euch vor den Götzen. Aber gerade Paulus, der muss immer und immer wieder feststellen, dass die Korinther und auch andere Leute sich überhaupt nicht darum scheren, also weder um die Götzen noch um alles, was mit Unzucht zu tun hat. Unzucht ist alles, was an sexuellem Verkehr außerhalb der Ehe passiert. Und da hauen die dagegen. Also gerade bei den Korinthern, diejenigen, die gesagt haben, ach, wir haben doch die Freiheit in Jesus. Und Paulus sagt, ja, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles soll mich gefangen nehmen. Nicht alles baut auf, beides sagt er. Jetzt kommt Vers 3. Als ich dies hörte, zerriss ich mein Kleid und meinen Mantel und raufte mein Haupthaar und Bart und setzte mich bestürzt hin. Kleider zerreißen ist im Orient, zumindest damals, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es heute auch so ist, ein Zeichen der Trauer. Und zwar wirklich Trauer, wie wenn jemand gestorben ist. Und wenn Esra das hier tut als der Priester, dann ist das wirklich etwas ganz Besonderes. Ich bin mir nicht sicher, ob Esra später zumindest auch irgendwie hohepriesterliche Funktionen hatte, aber ich glaube gar nicht. Aber trotzdem, er zerreißt seine Kleider und rauft sich den Bart. Bart raufen war genauso etwas, das zu tun gehabt hat mit Trauer. Und das finden wir im Neuen Testament wieder. Es gibt drei Arten, wie der Heilige Geist uns begegnet. Und drei Arten, wie wir ihm negativ begegnen können. Die erste Art, wie der Heilige Geist uns begegnet, ist einfach bloß, er ist mit uns. Das haben wir tatsächlich schon ganz am Anfang der Bibel, wenn Gott sagt, mein Geist soll nicht immer mit dem Menschen sein, denn er ist Fleisch. Und dann kommen die 120 Jahre, die wahrscheinlich bedeuten, in 120 Jahren kommt das Gericht. Dann. Dann kommt das jetzt erst tausende Jahre später bei Jesus. Jesus sagt zu seinen Jüngern, der Heilige Geist wird in euch sein. Das sagt er ihnen, als er mit ihnen am Tisch sitzt beim Abendmahl. Was heißt das? Der Heilige Geist ist in uns. Gott nimmt Wohnung in uns. Und dieses Wohnung in uns nehmen bedeutet eben, wir sind Tempel des Heiligen Geistes, dass wir jetzt zum Beispiel 1. Korinther 3,16 und 1. Korinther 6,19. Und schließlich gibt es noch eins, davon spricht Jesus in der Apostelgeschichte, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der über euch kommen wird oder auf euch kommen. Also nicht nur in mir drin, sondern auch noch um mich herum. Das sind diese drei Arten, wie der Heilige Geist uns begegnet. Bei uns, in uns und um uns oder über uns, auf uns. Wie sind die drei Arten, die ich dagegen vorgehen kann? Das erste ist, ich widersetze mich Gottes Geist. Das ist das, was Stephanus den Priestern und Schriftgelehrten vorwirft in seiner großen Rede in der Apostelgeschichte 7, bevor sie ihn steinigen. Das ist das, was Jesus meint, wenn er von der Sünde gegen den Heiligen Geist spricht. Das, was der Heilige Geist zuallererst tun möchte, ist, uns zu Jesus zu bringen. Dann gibt es eine weitere Variante. Das ist jetzt das, was wir hier finden, den Heiligen Geist betrüben. Wie betrübe ich den Heiligen Geist? Indem ich sündige. Und das merke ich mitunter dadurch, dass ich etwas tue, was mir Spaß macht, bei dem ich weiß, es gehört sich eigentlich nicht. Und hinterher schlägt mich mein Gewissen. Und dann bin ich todtraurig über meine Sünde. Das ist das Betrüben, das ist das, was hier passiert. Esra ist todtraurig darüber. Und das dritte ist dann dämpft den Heiligen Geist nicht, das ist im Epheserbrief. Den Geist dämpfen bedeutet, dass ich ihm nicht komplett freien Lauf gebe, indem dass er die Geistesgaben ausleben kann. Das kann einfach dadurch passieren, dass ich sage, nö, das ist mir alles zu komisch, ich will da intellektuell rangehen. Oder das ist mir zu risikoreich, wenn der Heilige Geist plötzlich ankommt. Nee, alles schön in seiner Ordnung, was ja eigentlich auch gut ist. Alles soll in Ordnung geschehen, sagt Paulus auch. Aber wir wollen dann eine Ordnung, die uns passt. So, hier ist Esra jetzt, dass er sich die Haare rauft und den Bart rupft. Merkt euch das mal. Oder lest es tatsächlich schon mal nach in bei Nehemia, weil ich ja schon mal gesagt habe, wie Esra und wie Nehemia mit manchen Sachen umgehen, ist sehr interessant. Beide sind ein Bild für den Heiligen Geist. So, mal gucken, wie schnell ich vorankomme. Und es versammelten sich bei mir alle, die über die Worte des Gottes Israels erschrocken waren, wegen des Treubruchs derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Das Abendopfer ist das Opfer, das um 15 Uhr geschehen ist. Das Opfer, um deren Zeit Jesus gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat gerufen, es ist vollbracht. Er hat gerufen, Vater, deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist das Opfer, bei dem dann doch alles am Ende gut wird, weil doch alles bezahlt ist. Aber bis dahin ist er in Betrübnis, wie auch Jesus am Kreuz betrübt hing über unsere Sünde. Und um das Abendopfer fasste ich mich und stand auf mit meinem zerrissenen Kleid und Mantel und fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott, und sprach, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir, mein Gott, denn unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist groß bis an den Himmel. Esra ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und jetzt ist interessant, er schämt sich und sagt, unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld. Esra hat doch nichts getan, was ihm die Schuld eingebrockt hätte. Aber das ist das, was es bedeutet, den Heiligen Geist zu betrüben. Der Heilige Geist ist so innig mit mir verbunden, dass jede Sünde, die ich tue, eigentlich seine Sünde ist. Jedes Mal, wenn ich sündige, besudle ich den Heiligen Geist. Und noch krasser ist es vor allem dann, wenn ich Unzucht begehe. Paulus sagt, alles andere ist irgendwie noch einigermaßen in Ordnung, aber wer sich sexuell versündigt, der sündigt gegen seinen eigenen Leib. Und der Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es auch in 1. Korinther 6 ist, dass er das sagt, aber das könnt ihr selber nochmal nachlesen. Wenn er dann davon spricht, dass die Leute mit Huren schlafen, geht er auf die Schöpfungsgeschichte ein, wenn es heißt, Mann und Frau werden ein Fleisch, wenn sie miteinander schlafen. Und dann sagt er, ja Moment mal, du machst hier eine Hure zu einem Fleisch mit dem Heiligen Geist. Und das geht nicht. Und was haben die hier gemacht? Die Israeliten, die haben Leute, die fremden Göttern gedient haben, teilwerden lassen im Volk Gottes. Und zwar ohne, dass diese Leute Buße getan hätten. Es gibt ja durchs ganze Alte Testament wichtige Beispiele, die Hure Rahab. Direkt eine Generation später schon Ruth. Dann gibt's, es gibt diverse Frauen der Könige. Das sind wichtige Beispiele über die Leute, über die Frauen, die aus heidnischen Völkern kamen, die aber doch ins Volk Gottes gekommen sind. Aber es sind nur einzelne kleine Beispiele. Und darum sagt Paulus auch im 1. Korintherbrief, wir sollen nicht ungleichen Joches sein mit den Ungläubigen. Weil dieses ungleiche Joch uns in eine unterschiedliche Richtung zieht. Ein Esel und ein Ochse können nicht gleich laufen. Und es wird meistens eher passieren, dass sich der Ochse an den Esel anpasst. Zumindest jetzt vom Reinheitsstand her, wir als Ochse oder als Stier, als die reinen Tiere und der Esel ist der andere, dass sich der Ochse dem Esel anpasst im Laufen. Und das soll nicht so sein. Aber das passiert immer wieder, gerade in einer Ehe, in der die geschlossen wurde mit einem Gläubigen und einem Ungläubigen. Und das zieht oft den Gläubigen mit hinunter. So. Ich könnte noch mehr, aber ich möchte durchkommen durch das Buch. Aber kaut das selber nochmal durch. Wo ist das in meinem Leben? Gar nicht unbedingt nur vom Sexuellen her, sondern wo ist Sünde in meinem Leben, die den Heiligen Geist betrübt, dass er sagen muss, ich schäme mich für unsere Sünde, unsere Schuld ist mir über den Kopf gewachsen. Von der Zeit unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis auf diesen Tag. Und um unserer Missetat willen sind wir und unsere Könige und Priester in die Hand der Könige der Länder gegeben worden, ins Schwert, ins Gefängnis, zum Raub und zur Schmach, so wie es heute ist. Der Heilige Geist erinnert nochmal dran, wegen dieser Sünden sieht es doch heute so aus. Weil wir damals schon diese Sünden zugelassen haben. Man kann vieles heute in der Gemeinde sehen, was nicht gut ist. Aber vieles davon war vorher schon versteckt da. Also in einer gewissen Weise ist es gut, dass sich die Leute jetzt gewissermaßen mehr trauen, das zu zeigen. Aber es ist von dem her blöd, weil sie denken, das sei in Ordnung. Und da muss der Heilige Geist wieder ran. Und die eine Variante ist es eben, dass er wirklich so betrübt ist. So. Nun aber ist uns einen kleinen Augenblick Gnade vor dem Herrn, unserem Gott, geschehen, dass er uns noch Errettete übrig gelassen und uns einen festen Halt an seiner heiligen Stätte gegeben hat, um unsere Augen aufleuchten und ein wenig aufleben zu lassen in unserer Knechtschaft. Also, er sagt, wir haben doch nochmal die Gnade bekommen. dieser Ort der heiligen Stätte, was ist das für uns? Das ist, dass wir Jesus haben, dass wir ans Kreuz kommen können. Dieser Ort der Gnade, an den wir immer wieder hinkommen können und sagen, Jesus, es tut mir leid, was ich gemacht habe, es tut mir leid, wie ich andere Götzen in meinem Leben aufgenommen habe. Ich will wieder mit dir leben. Ich will, dass du derjenige bist, der alles im Blick hat. Ich will, dass du derjenige bist, der mein Leben im Blick hat und der mich aus allem rettet. Vers 9. Denn wir sind Knechte, aber unser Gott hat uns nicht verlassen in unserer Knechtschaft und hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt, dass er uns wieder aufleben lässt, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und es aus seinen Trümmern wieder aufzurichten, damit er uns ein Bollwerk in Juda und Jerusalem gebe. Also wir haben es nicht verdient. Und wir sind Knechte. Also tatsächlich, Jesus hat gesagt, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Und wir stecken in diesem Zeugs drin. Aber Gott schenkt uns die Gunst der Stunde, dass wir losziehen können. Und dass wir sagen, jetzt machen wir es, solange es noch geht. Und nun, unser Gott, was sollen wir nach alledem sagen? Wir haben deine Gebote verlassen, die du durch deine Knechte, die Propheten, gegeben hast, als sie sagten, das Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen, ist ein unreines Land. Durch die Unreinheit der Völker des Landes, mit ihren Gräueln, mit denen sie es von einem Ende bis zum anderen Ende an ihrer Unreinheit angefüllt haben. Das ist das, also zum einen 5. Mose 7, 3. Mose 18 ist auch richtig krass. Da zählt Gott alles Mögliche auf und sagt, weil die Völker, die vor euch da waren, das gemacht haben, darum schmeiße ich sie raus. Und wenn ihr euch das anguckt, was die da gemacht haben, könnt ihr ganz viel in unserer heutigen Gesellschaft wiederfinden und leider auch ganz viel in der Gemeinde. Und die Propheten haben weitergesprochen, Vers 12, so sollt ihr nun eure Töchter nicht ihren Söhnen geben und ihre Töchter sollt ihr nicht für eure Söhne nehmen und lasst sie nicht zu Frieden und Wohlstand kommen ewiglich, damit ihr mächtig werdet und das Gut des Landes esst und es euren Kindern vererbt auf ewige Zeiten. Also dadurch, dass wir keine Kompromisse eingehen und gerade auch diese Eheschließung nicht zulassen, und da haben dann die Eltern manchmal tatsächlich die Pflicht zu sagen, Junge oder Mädel, dieser andere Mensch, den du dir ausgesucht hast, steht nicht im Glauben an Jesus. Entweder muss sich der andere noch bekehren oder ich kann es dir nicht meinen Segen geben, dass du das machst. Und heute ist halt die Entscheidung irgendwie doch da, also die könnten doch machen, aber dann als Eltern trotzdem hinzustehen und zu sagen, nein, das machen wir nicht. Auch wenn es dir im Herzen wehtut. Aber es ist wichtiger für dich. Und warum? Damit sich das Erbteil erhält. Also für Israel war es ganz eindeutig am Land festgemacht, aber für uns ist das mit den Geistesgaben. Dort, wo wir den Heiligen Geist betrüben, wo wir ihn dämpfen, da können wir nicht ordentlich die Geistesgaben ausleben. Und da bleiben sie vielleicht bei uns noch, aber gehen nicht an unsere Kinder weiter. Aber nach allem, was über uns gekommen ist, um unserer bösen Werke, mit großer Schuld willen, und du, unser Gott, hast unsere Missetat nicht bestraft, wie wir es verdient hätten, er hat schon ziemlich heftig dran gehandelt, aber jetzt, wo sie neu dran sind, hat er es noch nicht bestraft. Wie wir es verdient hätten und hast uns die Schar von Erretteten gegeben, sollten wir wiederum deine Gebote übertreten, dass wir uns vermischten mit den Völkern, die diese Gräuel tun. Wirst du nicht über uns zürnen, bis es ganz aus ist, sodass dass es weder einen Rest noch Entronnene gibt. Herr Gott Israels, du bist getreu, denn wir sind übrig geblieben als Errettete, wie es heute ist. Siehe, wir sind vor dir in unserer Schuld, darum können wir nicht bestehen vor deinem Angesicht. Also dieses Gebet des Heiligen Geistes zeigt nochmal ganz klar, Herr, erbarme dich. tatsächlich diese beiden Worte. Herr, erbarme dich. Warum? Weil sich das Volk immer und immer wieder abwendet von Gott. Weil wir uns als Gemeinde immer und immer wieder abwenden, weil ich als Christ mich immer wieder abwende von Gott. Und dann schreit der Heilige Geist in mir und betrübt sich. Und zur Zeit des Abendopfers, zu dem Zeitpunkt, wenn klar ist, Jesus hat es alles bezahlt, da schreit er aus. Und das Schöne ist, Jesus schreit dagegen, es ist vollbracht. Der Heilige Geist muss nicht alleine schreien, Herr, erbarme dich, sondern Jesus schreit dagegen, es ist vollbracht. Du hast keine Sünde mehr, die Gott gegen dich halten kann, weil du in Jesus Christus bist. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und trotzdem benehme ich mich immer noch wieder so. Das ist diese Spannung da draus. So, für Kapitel 10 noch. Und wie nun Esra vor dem Hause Gottes auf Knien lag und weinend betete und bekannte, sammelte sich um ihn aus Israel eine sehr große Gemeinde von Männern, Frauen und Kindern. Denn das Volk weinte sehr. Also, dass der Heilige Geist klagt, das bringt die Leute zur Buße. Das bringt die Leute zu ihm. Eben dort, wo der Heilige Geist betrübt wird, bringt es uns wieder zum Kreuz. Dass wir auf unsere Knie gehen mit dem Heiligen Geist zusammen und dass wir sagen, es tut uns leid, was wir gemacht haben. Aber wir wollen es nicht mehr so machen. Wir wollen wieder so leben, wie es du verheißen hast. Und Schechanja, der Sohn Jechiels von den Söhnen Elam, hob an und sprach zu Esra, wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, als wir uns fremde Frauen von den Völkern des Landes genommen haben. Nun, es ist trotz allem noch Hoffnung für Israel. Das ist auch ein wunderbarer Satz. Es ist trotz allem noch Hoffnung für Israel. Es ist trotz allem noch Hoffnung für dich. Die Hoffnung geht bei Gott nicht flöten. Solange du noch immer bemerkst, dass der Heilige Geist betrübt wird in dir, solange ist immer noch Hoffnung da, dass du umkehren kannst. Es gibt Leute, die sich dagegen weigern. Und das gibt verschiedene Gründe. Das eine ist, dass sie sagen, ich habe gar keine Schuld, und die anderen sagen, ich habe eine viel zu große Schuld. Und beide respektieren damit überhaupt nicht, was Jesus für sie getan hat. Aber dann eben dieses Wort, es ist trotz allem noch Hoffnung für Israel. Israel heißt, beherrscht von Gott. Und wenn du den Heiligen Geist hast, also wenn du bekennen kannst, dass Jesus der Herr ist, dann bist du beherrscht von Gott. Dann bist du in Israel. Das heißt, es ist trotz allem Hoffnung für Israel und du darfst deinen Namen einsetzen. So lasst uns nun mit unserem Gott einen Bund schließen, dass wir alle fremden Frauen und die Kinder, die von ihnen geboren sind, hinaustun nach dem Rat meines Herrn und derer, die die Gebote unseres Gottes fürchten, dass man tue nach dem Gesetz. So steht nun auf, denn dir gebührt es zu handeln und wir wollen mit dir sein. Sei getrost und tu es. Da stand Esra auf und nahm einen Eid von dem obersten Priestern, den Leviten und von ganz Israel, dass sie nach diesem Wort tun sollten, und sie schworen. Und Esra ging fort von dem Platz vor dem Hause Gottes und ging in die Kammer Jochanans, des Sohnes Eliaschivs, und er blieb dort über Nacht, aß kein Brot und trank kein Wasser, denn er trug Leid über den Treuebruch derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Was wollen die jetzt hier machen? Alle Frauen und Kinder wegschicken. Ich meine, man kann es hier tatsächlich lesen, wenn es heißt, hinauszutun nach dem Rat meines Herrn. Dass es die Möglichkeit gab, dass manche Ehen vielleicht doch Bestand gehabt haben. Wenn nämlich tatsächlich in Ausnahmefällen die Ehefrau zum Glauben gekommen ist. Dann konnte die Frau bleiben. Wenn die Frau tatsächlich bemerkt hat, ich will jetzt zum lebendigen Gott gehören. Und unsere Kinder sollen auch dazu gehören. Dann sind sie da geblieben. Und ansonsten war aber tatsächlich, wir lösen diese Ehen auf. Und bei Ehen ist es eigentlich so, Gott sagt, ich hasse Scheidung. Und trotzdem ist an diesem Punkt das Richtige. Paulus sagt im 1. Korintherbrief übrigens in Kapitel 7, wenn du verheiratet bist mit einem Ungläubigen, such nicht die Scheidung. Wenn sich dein Ehepartner scheiden lassen will, ist in Ordnung, aber bleib. Bleib du da. Warum? Weil der andere dadurch geheiligt ist und du ihn vielleicht doch noch hinbringen kannst. Also, da ist jetzt zum Glück etwas, also da geht Paulus über das hinaus, was die hier gemacht haben, aber es war für die Leute hier ganz wichtig, radikal den Bruch zu begehen. Und diesen Bruch, den müssen wir auch immer wieder begehen. Dass wir feststellen, doch, das, was Gott von mir will, das soll auch so bleiben. Und Esra geht halt in seine Kammer, isst kein Brot, trinkt kein Wasser, er trägt weiter Leid, bis es wirklich alles ins Lot gebracht wurde. Wir sind in Vers 7. Und man ließ ausrufen in Juda und Jerusalem für alle, die in der Gefangenschaft gewesen waren, dass sie sich in Jerusalem versammeln sollten. Und wenn ich nach 3 Tagen nach dem Beschluss der Obersten und Ältesten käme, dessen ganze Habe sollte dem Bann verfallen und er selbst ausgeschlossen sein aus der Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Es findet sich in der Gemeinde wieder mit der sogenannten Gemeindezucht. Jesus sagt, wir sollen zuerst unter 4 Augen einander darauf hinweisen, auf die Sünde. Wenn sich dann der Bruder noch nicht bekehrt, 1, 2 Zeugen. Und wenn er dann immer noch nicht will, dann vor die ganze Gemeinde. Und wenn er dann immer noch nicht will, dann tatsächlich behandeln wir einen Zöllner und Sünder. Und hier ist das tatsächlich, Leute, wenn ihr euch nicht daran halten wollt, dass ihr mit Gott leben wollt, dann gehört euch nichts im Reich Gottes. Nichts. Paulus sagt in 1. Korinther 6, eine ganze Menge von irgendwelchen Leuten, die unzüchtig leben, können das Reich Gottes nicht erben. Und sagt dann aber, solche seid auch ihr gewesen. Also es gibt die Möglichkeit umzukehren. Aber es wird schwer, gerade wenn man sexuell dran hängt. So, da versammelten sich alle Männer von Juda und Benjamin in Jerusalem auf den 3. Tag, den 20. im 9. Monat. Und alles Volk saß auf dem Platz vor dem Hause Gottes, zitternd wegen der Sache und des strömenden Regens. Ist auch nochmal interessant. Also hier wird ganz klar gesagt, ja, also die Leute haben gezittert, und zwar aus beiden Gründen. Bei der 9. Monat, das ist nämlich 2 Monate nach September, also Anfang Oktober vielleicht noch, Ende November, also so richtig schön in der Winterzeit. Aber haben gesagt, das ist egal, wir kommen jetzt dahin. Lieber frieren wir, aber kommen mit Gott ins Reine. Und Esra, der Priester, stand auf und sprach zu ihnen, ihr habt dem Herrn die Treue gebrochen, als ihr euch fremde Frauen genommen und so die Schuld Israels gemehrt habt. Bekennt sie nun dem Herrn, dem Gott eurer Väter, und tut seinen Willen und scheidet euch von den Völkern des Landes und von den fremden Frauen. Da antwortete die ganze Gemeinde und sprach mit lauter Stimme, es geschehe, wie du uns gesagt hast. Auch wenn es schwer ist, sie haben es gemacht. Daran zeigt sich auch wirklich eine Erweckung, dass die Leute bereit sind, sich von dem zu trennen, was sie sonst festhält. Aber es ist viel Volk hier und es ist Regenzeit und man kann nicht draußen stehen. Auch ist es nicht in ein oder zwei Tagen getan, denn wir haben in dieser Sache viel gesündigt. Unsere Oberen sollen die ganze Gemeinde vertreten, dass alle, die sich in unseren Städten fremde Frauen genommen haben, zu bestimmten Zeiten kommen und mit ihnen die Ältesten einer jeden Stadt und die Richter, bis der Zorn unseres Gottes um dieser Sache willen von uns gewendet werde. Also, das wirkt hier jetzt wie ein Kompromiss. Aber es ist doch ein göttlicher Kompromiss. Manchmal geht's nicht sofort. Vor allem, wenn man so viel gemacht hat und dann sagt Gott, gut, fang erst mal an. Du musst nicht alles auf einmal in Ordnung bringen. Fang Stück für Stück an, Stadt für Stadt. Gebiet, also Lebensgebiet für Lebensgebiet. Dass du aber am Ende tatsächlich sagen kannst, ich gebe alles Gott hin. Nur Jonathan, der Sohn Asaels, und Jachseja, der Sohn Tikwas, widersetzten sich. Und Meschulam und Schabbetai, der Levit, halfen ihnen. Also es gibt tatsächlich Leute, die wollen nicht. Es sind wenige, aber sie wollen nicht. Doch die aus der Gefangenschaft gekommen waren, taten, wie sie versprochen hatten. Und die Priester ihre Sippen, alle namentlich genannt, und sie traten zusammen am ersten Tage des 10. Monats, um diese Sache zu untersuchen. 10. Monat, das ist jetzt Februar ungefähr. Also, je nachdem halt, das ist immer die, also die Monate sind ja ein bisschen anders, also es ist Januar, Februar, so ungefähr. Und dann hängt es noch davon ab, wie viele, also ob die es in dem Jahr dann 12 oder 13 Monate hatten. Und sie brachten es zum Abschluss bei allen Männern, die fremde Frauen hatten, bis zum ersten Tage des ersten Monats. Der erste Tag des ersten Monats ist der Aviv oder zu dem Zeitpunkt schon Nisan. Das ist der Monat, in dem das Passafest gefeiert wird. Es hat also wirklich monatelang gedauert. Aber sie haben es durchgezogen. Und das Schöne eben, zum Passafest, zu dem Fest, bei dem sich alles gelöst hat, bei dem Gott die Befreiung geschenkt hat. Und es wurden gefunden unter den Priestern, die sich fremde Frauen genommen hatten, bei den Söhnen Jeschuas, des Sohnes Jozadaks und seinen Brüdern, Maaseia, Eliezer, Jarib und Gedalia. Und sie gab die Hand, sie gaben die Hand darauf, dass sie ihre Frauen ausstoßen und einen Widder für ihre Schuld als Schuldopfer geben wollten. Bei den Söhnen Immer, Hanani und Sabatja. Bei den Söhnen Harim, Maaseia, Elia, Shemaiah, Jeriel und Uziah. Bei den Söhnen Paschur, Elioenai, Maaseia, Yishmael, Netanel, Josabat und Eleazar. Mir sind die Namen wichtig, darum lese ich sie. Aber dann sind wir tatsächlich auch bald am Ende. Ich sage noch ganz kurz, die Namen sind deswegen wichtig. Es war den Leuten wichtig, dass sie aufgeschrieben wurden. Dass sie gesagt haben, ja, wir haben gesündigt, aber wir wollen den neuen Weg gehen. Wir wollen den Weg gehen, den Gott für uns hat. Und da werde ich lieber aufgeschrieben wegen meiner Sünden, dass die Leute dann aber kapieren können, der geht jetzt mit Gott. Nicht, weil ich heiliger bin als alle anderen, aber weil ich sage, ich will Gottes heiligen Weg gehen. Denn er ist heilig. Und darum soll ich auch heilig sein. Und er heiligt mich durch das Blut seines Sohnes, durch den Bund, das habe ich eben vergessen. Wie schließen wir den Bund wieder neu? Indem wir an den Tisch des Herrn kommen. Darum ist das hier immer wieder der Fall. Dass wir an den Tisch des Herrn kommen, diesen neuen Bund des Blutes, das Jesus für uns vergossen hat. So, jetzt kommen die Leute noch weiter. Unter den Leviten Josabat, Shimi und Kelaya, das ist Kelita, Petachia, Judah und Eliezer. Unter den Sängern Eliashiv, unter den Torhütern Shalum, Telem und Uri. Unter den übrigen Israeliten, bei den Söhnen Parosh, Ramja, Jisia, Malkia, Miyamin, Eleazar, Hashabia und Benaja. Bei den Söhnen Elam, Matania, Zecharia, Jechiel, Abdi, Jeremot und Elia. Bei den Söhnen Satu, Elioenai, Eliashiv, Matania, Jeremot, Sabat und Abba Asisa. bei den Söhnen Bebai, Jochanan, Hanania, Sabai und Adlai. Bei den Söhnen Bani, Meshulam, Maluch, Adaya, Yashuv, Sheal und Jeremot. Bei den Söhnen Parat Moab, Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matania, Bezalel, Binui und Manasse. Bei den Söhnen Harim, Eliezer, Yishia, Malkia, Shemaya, Simeon, Benjamin, Maluch und Shemaria. Bei den Söhnen Hashum, Matetai, Matatia, Matata, Sabbat, Eliphelet, Jeremai, Manasse und Shimi. Bei den Söhnen Bigwai, Maadai, Amram, Uel, Benaja, Betja, Keluhi, Vanya, Meremot, Eliashiv, Matania, Matenai, Yaasai. Bei den Söhnen Binui, Shimi, Shelemia, Nathan, Adaya, Mashatbai, Shashai, Sharai, Azarel, Shelemia, Shemaria, Shalum, Amaria und Josef. Bei den Söhnen Nebo, Jeiel, Matitia, Sabbat, Sebina, Yadai, Joel und Benaja. Diese alle hatten sich fremde Frauen genommen und entließen sie Frauen und Kinder. Entlassen bedeutet, die kriegen einen Scheidebrief, dass sie nicht untreu waren. Die gehen jetzt nach Hause zu ihren Familien, zu den Vätern wieder zurück und sagen, unsere Männer haben uns entlassen. Nicht, weil wir untreu waren, sondern weil sie untreu waren. Und das Interessante ist jetzt dabei, so schlimm diese Sünde auch war, dadurch, dass die Männer bereit waren zu sagen, wir beenden das jetzt, kommt das Zeugnis vom lebendigen Gott und die Art und Weise, wie sie damit umgehen, zu den Heidenvölkern. Sonst wurde die Frau, wenn ich sie nicht mehr wollte, mitunter sogar versklavt. Und hier kommt auf einmal die Frau zurück mit einem Scheidebrief, wo ganz klar ist, das ist von Gott gewissermaßen abgesegnet, dass diese Ehe zu Ende ist, dass die Frau nicht untreu geworden ist und die Kinder genauso. Das heißt, der Vater muss sich nicht schämen. Die Frau ist nicht in Unehre. Der Vater kann seine Tochter wieder verheiraten und hat diesen Scheidebrief dabei, in dem steht, die Frau ist nicht untreu geworden. Und das alles zeugt von dem lebendigen Gott. Wir sollen nicht sündigen, damit die Gnade größer wird, aber Gott kann sogar das nutzen. Wenn wir bereit sind, zu unserer Sünde zu stehen und zu sagen, ich habe es getan, ich will es nicht wieder tun, und zu sagen, okay, und jetzt schicke ich meine Sünde weg. Ist das für alle um uns herum ein Zeichen für den lebendigen Gott? Und Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du das tust, dass der Heilige Geist das in uns wirkt. Schenk du uns, dass wir dort, wo wir dich betrüben, dieser Betrübnis nachgehen. Und dass wir tatsächlich all das Fremde, was uns von dir trennt, weggeben. Dass wir sagen, wir lassen es ganz am Kreuz. Und wir wollen nun das Leben leben, das du für uns im Sinn hast. Das bitten wir dich in deinem heiligen und lebendigen Namen. Amen.